Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Das politische Sommerinterview, erfunden in den 80ern, aber heute noch aktuell.
Printreichweite Olé. Warum lesen mehr Menschen Zeitschriften und Zeitungen, wenn doch die Auflage schrumpft?
Förderung für Medien-Startups. 5 Jahre Media Lab Bayern. Was gab es über die Zukunft der Medien zu lernen?
Das sind unsere Themen in dieser am Ende auch überraschenden Eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Roberto Calostas Garcia, dem Geschäftsführer von We Are Social in Deutschland. Die Agentur hat gemeinsam mit dem Social Media Management Tool Hootsuite gerade sein Digital 2020 Report veröffentlicht. Die zentrale Erkenntnis der Studie: Die Nutzung von sozialen Netzwerken hat in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich zugenommen. 3,96 Milliarden Menschen weltweit sind aktuell in einem oder mehreren sozialen Netzwerken aktiv. Das ist mehr als die Hälfte der weltweiten Bevölkerung. Und dazu sagt Garcia, Zitat: Dass die Kommunikation durch Social Media sich verändert hat, wussten wir schon vor Covid-19. Die vergangenen Monate jedoch haben gezeigt, wie wichtig Social Media für uns als Gesellschaft geworden ist. Nicht nur für die Kommunikation mit unseren Familien, Freunden oder Kollegen, nein, auch um uns unterhalten zu lassen oder uns zu informieren. Diese Pandemie hat zusätzlich gezeigt, dass Haltung und Authentizität enorm an Bedeutung gewonnen haben für Marken, aber auch für das Influencer-Business.
Die zweite Meinung
kommt heute ganz authentisch von Herrn Pell.
Ja, ich hoffe doch. Gähn habe ich erstmal jedenfalls gedacht. Ist das jetzt tatsächlich eigentlich eine Nachricht wert, dass 51% der auf der Erde lebenden Menschen in mindestens einem Social Network aktiv sind? Gefühlt hätte ich gedacht, dass die Zahl sowieso schon viel höher liegen würde irgendwie. Aber es sind eben 51% aller Menschen, die auf der Welt leben. Also vom Neugeborenen bis zum uralten Greis. Und das heißt, der Anteil unter denjenigen, die alt genug sind, um überhaupt einen eigenen Account haben zu dürfen, die ist tatsächlich noch um einiges höher. Und das ist wirklich, finde ich, eine krass große Menge an Menschen. Und ich frage mich da allerdings, hat Corona die Social-Media-Nutzung jetzt eigentlich nur quantitativ beschleunigt? Der Zuwachs, der wäre also sowieso gekommen, nur irgendwie etwas langsamer? Oder ist damit tatsächlich auch eine qualitative Entwicklung verbunden? Also Stichwort Haltung und Authentizität. Wenn dem so ist, dann finde ich das spannend zu sehen, wie sich die Medien darauf einstellen werden. Wird denen das gelingen? Wem wird es gelingen und wem nicht? Und das Gute ist ja, Haltung zeigen und authentisch berichten, das kann ja theoretisch jedes Medium. Das ist nicht unbedingt eine Frage von Geld oder von Technologie. Haltung und Authentizität, ja, da geht es doch darum, dass man für was steht, dass man irgendwie unverwechselbar ist, dass man auch Mut hat, mal anzuecken oder auch eben mal was Neues auszuprobieren. Deswegen glaube ich, auch für die Medienbranche ist Corona viel mehr als nur der Beschleuniger einer bereits irgendwie ausgemachten Entwicklung. Die Karten, die sind ein Stück weit neu gemischt und das ist eine Chance für alte und neue Player.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das sommerliche Medienmagazin.
An die Fernsehbilder erinnert ihr euch vielleicht noch. Helmut Kohl am Wolfgangsee, Gerhard Schröder an seinem privaten Wohnort in Hannover, Angela Merkel immer in der Nähe des Regierungssitzes in Berlin. Jeden Sommer wiederholt sich diese Tradition in der Medienlandschaft. Das politische Berlin ruht, Spitzenpolitiker, die sind aber dennoch präsent. Sie geben ihre Sommerinterviews im Fernsehen.
In den 1980er Jahren, da hat das ZDF dieses Format eingeführt, die ARD und die dritten Programme, die zogen nach. Ja, und für beide Seiten, da gibt's Vorteile. In der nachrichtenärmeren Sommerzeit, da können die Sender ihre Programmflächen füllen und Politikerinnen und Politiker, die können sich ihren Wählern mal von einer etwas privateren Seite zeigen.
Gerade da haben wir wieder Sommer, das politische Berlin ruht, die Fernsehinterviews flimmern. Aber sind die im Jahr 2020 noch so aktuell? Brauchen die Politiker diese vielleicht etwas persönlichere Fläche in Zeiten von Instagram und Facebook noch?
Ja, auch mit Blick auf die Fernsehsender, da können wir auch kritische Fragen stellen. Denn schon seit Jahren, da gibt es für die Sender Kritik wegen des vermeintlich fehlenden Gehalts der Gespräche. Jüngst ist dann noch eine Herausforderung dazugekommen. Seit dem Einzug der AfD in den Bundestag, da tun sich ja die Fernsehjournalistinnen und Journalisten doch etwas schwer mit dem Umgang mit den rechtspopulistischen Politikern.
Wir hinterfragen deswegen heute Abend zusammen mit euch einmal die politischen Sommerinterviews. Und das machen wir zusammen mit Ulrich Deppendorf.
Bis 2015, da war der Journalist Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, in dem auch die Sommerinterviews für das Erste entstehen. Und jetzt ist er live bei Was mit Medien. Guten Abend, Ulrich Deppendorf.
Ja, schönen guten Abend. Ich grüße Sie.
Herr Deppendorf, welches Sommerinterview hat Sie denn zuletzt so richtig begeistert?
Richtig begeistert hat mich, das muss ich sagen, mal ein legendäres Interview, was Thomas Malde gemacht hat mit Alexander Gauland vor, ich glaube, 2 Jahren oder einem Jahr, ich glaube, ein Jahr war es, wo er Herrn Gauland, den AfD-Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, im Prinzip nur Sachfragen zu Sachthemen gestellt hat und sich gar nicht auf die Diskussion eingelassen hat über ganz starke Rechtsradikalität und Nationalismus. Das kam auch vor. Aber er stellte dann ganz nüchterne Fragen zu Inhalten und zu Programmen und Herr Gauland musste blank ziehen. Er ist da in diesem Interview im Prinzip dekouvriert worden, auch die Partei. Sie hatte keine Programmpunkte zu ganz bestimmten Themen, Wohnungsbau und anderes. Das war ein Interview und Walde blieb ganz ruhig, stellte ganz ruhig seine Fragen und ließ sich auch auf Provokationen von Herrn Gauland gar nicht ein. Das war ein Interview, wo ein Politiker es ganz, ganz schwer hatte und eigentlich blank ziehen musste. Das hat mich damals doch sehr, ja, ich sag ganz offen, auch begeistert. Und ja, da war ich ja nicht nur alleine, sondern in der gesamten Kritik kam dieses Interview ja auch gut weg.
Jetzt sind Sie ja schon ein paar Jahre im Ruhestand, haben vielleicht auch etwas mehr Abstand zu dem Thema. Brauchen wir im Jahr 2020 noch Sommerinterviews?
Ich glaube ja. Ich meine, wir sind ein Jahr vor einer Bundestagswahl. Wir haben gerade jetzt eine der schwersten Krisen der Bundesrepublik Europas zu bestehen, die Corona-Krise. Wir haben die Beschlüsse von Brüssel und da jetzt die Spitzenpolitiker zu hören in einem längeren Gespräch, über die Anzahl der Minuten können wir sicherlich auch noch gerne reden. Das, glaube ich, ist wichtig und auch richtig. Da kann man schon erkennen, wie ja der eine oder andere bestimmte Probleme sieht. Wir sehen bei 2 Parteien sogar unterschiedliche Vorstände. Bei den Grünen einerseits Robert Habeck und Katja Kipping, einmal im ZDF, der andere in der ARD. Und das Gleiche auch bei den Grünen, nicht Frau Kipping war ja, ist bei den Linken, Frau Baerbock war bei den Grünen natürlich und Bernd Rixinger und Katja Kipping dann halt bei den Linken auf verschiedenen Kanälen, verschiedene Typen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Ansichten. Das finde ich schon nicht unspannend, das zu erleben. Und gerne gehen ja auch die Zeitungen dann am nächsten Tag und andere Magazine darauf ein.
Dann nehmen Sie uns doch vielleicht noch mal so ein bisschen mit zurück in die Anfangszeit der politischen Sommerinterviews. Ja. Wie haben die Interviews sich denn auch über die Zeit verändert aus Ihrer Sicht?
Naja, ganz am Anfang war es natürlich, wir zeigen Helmut Kohl am Wolfgangsee und erklärt uns am Wolfgangsee, was er in den Ferien macht und was er danach so vorhat. Das waren, ich sag mal, in der Tat, wie Sie vorhin gesagt haben, eher so Ferieninterviews. Die haben sich dann im Laufe der Jahre verändert. Man fuhr nicht mehr nur zu den Ferienorten. Wir hier im ARD-Hauptstadtstudio haben dann gesagt, nein, wir machen die ganzen Interviews nur noch hier in Berlin auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses mit den 2 roten Sesseln. Das wurde dann ein Markenzeichen und dann haben wir auch zum Teil in der ARD uns etwas verändert. Wir haben es Doppelinterviews gemacht zur damaligen Zeit, Thomas Baumann und ich und Joachim Wagner und ich und dann Reinhard Becker und ich, während das ZDF ja immer bei sozusagen einer Person geblieben ist. Das waren Unterschiede. Dann wurden Einspielfilme gemacht, dann kamen auch Einspielfilme mit Zuschauern, die eingespielt wurden, Zuschauerfragen. Da stellte man aber dann fest, dass die auch nicht sehr viel anders waren als die Fragen, die wir auch als Journalisten stellten. Und dann kam natürlich hinzu jetzt, dass diese Sommerinterviews auch auf verschiedenen Ausspielwegen zu sehen sind. Oder aber, wenn ein Interview vorbei ist, ein Sommerinterview, dann auf einem anderen Kanal, meinetwegen bei Tagesschau 24, die Zuschauer noch die Möglichkeit haben, über Facebook und andere Kanäle dann ihre Fragen zusätzlich auch länger zu stellen.
Wie war das denn für Sie als Journalist, als Sie selber Sommerinterviews geführt haben? Waren die besonders schwierig oder waren die besonders einfach, weil man da nochmal so alles, die ganzen Themen des Jahres durchgehen konnte?
Das kam immer sehr auch auf den Gesprächspartner an. Es war in einer Weise immer schwierig. Man wollte immer ganz viele Themen in der ganzen Zeit von maximal, waren es ja eigentlich immer nur so 20, 22 Minuten, durchziehen. Manche sagten auch durchhecheln. Dann hat man sich irgendwann mal, haben wir uns etwas konzentriert auf weniger Themen. Dann der Gesprächspartner, Gregor Gysi, war zum Beispiel einer, der hat immer gesagt, ich komme nur live. Ich mag keine aufgezeichneten Interviews, ich komme live. Und er war immer, sie mussten hellwach sein. Angela Merkel war und ist sicherlich eine, wo man immer ein bisschen ja, bohren musste, aber sie ließ sich selten irgendwo aus der Reserve locken. Edmund Stoiber schäumte über vor Sprachfluss. Und da musste man dann auch stoppen, wenn man dann widersprochen hat, wenn man dreimal das Gleiche gefragt hat, dann hat einen zwar die Presse gelobt, aber die Zuschauerbriefe waren hinterher so, wie können Sie das eigentlich nur machen, immer wieder den Politiker unterbrechen. Also da ist man auch auf so einem schmalen Grat gewandert.
Dann schauen wir uns doch das Ganze vielleicht auch nochmal so aus Sicht der Politikerinnen und Politiker an. Kommen die eigentlich gerne in Sommerinterviews, weil die da vielleicht mehr Fläche haben, mehr reden können, wie gerade das Beispiel Edmund Stoiber? Oder vielleicht auch, weil sie doch auch aus Politikersicht auch etwas einfacher sind, so etwas abseits des Tagesgeschäfts?
Also die kommen im Prinzip gerne. Sie nehmen auch durchaus im Sommer dann lange Anfahrtswege in Kauf. Also Horst Seehofer ist immer mit seinem Dienstwagen von Ingolstadt nach Berlin gekommen und hat sich im Auto da wohl vorbereitet. Sie nehmen die Chance wahr, da doch das eine oder andere auch mal vielleicht, sage ich jetzt, nicht bei jedem Interview deutlicher ausdrücken zu können. Ich kann mich erinnern an die sogenannte damals NSA-Affäre, also den Abhörskandal durch den amerikanischen Geheimdienst. Da hat Angela Merkel dann in einem Sommerinterview bei uns, wir hatten sie da als Erste, da doch deutliche Worte in Richtung Amerika losgetreten. Und das wurde dann sogar in den amerikanischen Medien, auch in den Nachrichtensendungen zitiert. Also da wählen die dann schon auch manchmal ganz bewusst diese Sommerinterviews, um auch Punkte zu setzen. Aber es gibt auch die Fälle, dann kommen sie und wollen einfach nicht sagen, da können sie bohren, wie sie wollen. Sie wollen sich da nicht festlegen. Aber insgesamt machen sie es gerne, weil es gibt ihnen eine Öffentlichkeit und mittlerweile eben auch auf vielen Ausspielwegen, ja.
Sie haben ja auch gerade schon gesagt, dass es auch sogar fast die Regel ist, dass dann die Zeitungen am nächsten Tag auch mit das zitieren. Und das ist ja auch sowieso in diesem Berliner Medienbetrieb eine interessante Eigenheit. Vielleicht können Sie uns das auch nochmal näher erklären. Denn viele Medien oder Journalisten, Journalistinnen, ist es auch wichtig, dass sie eine bestimmte Aussage von Politikern in ihren Gesprächen oder in ihrer Berichterstattung das erste Mal bringen, weil das dann die Chance erhöht, dass sie mit Bezug auf die Quelle genannt werden. Da wird schon ein bisschen drauf geschaut, oder wie funktioniert das?
Natürlich, da wird drauf geschaut, sogar mehr als früher noch. Wir haben ja heute, ich sag mal, Twitter, wir haben die ganzen anderen Kanäle. Da geht es, dann muss man ganz offen sagen, auch um Klickzahlen. Wenn man einen guten Quote hat in einem Sommerinterview, den dann ins Netz stellt und mit einer vielleicht etwas sogar zugespitzten Überschrift versieht, dann erhofft man sich dadurch natürlich Aufmerksamkeit und das wird heute an Klickzahlen gemessen. Oder aber eben bei Zeitungen auch an Zitaten, da gibt es ja sogar Listen im Jahr, wo aufgelistet wird, welche Zeitung wie oft zitiert worden ist im ganzen Jahr. Da achten die auch schon drauf. Also von daher, es haben ja auch dann immer mehr Zeitungen selber eigene Sommerinterviews eingeführt. Ganz früher waren wir im Fernsehen da ja mehr oder weniger alleine. Und dann kamen auf einmal die Sommerinterviews der Zeitungen. Ganz früher gab es nur erstes und zweites Programm, die das machten. Dann fingen auch die dritten Programme damit an. Und es gibt sogar die Kommerzsender, die in Teilen die Sommerinterviews machen. Also alle haben sich dann darauf gestürzt, weil sie irgendwie sich in der Sommerzeit einmal erhoffen, vielleicht doch ein spannendes Gespräch zu führen. Und natürlich auch die Sendezeiten sind da. Sie müssen auch gefüllt werden.
Sie haben eine neue Herausforderung eben eingangs schon angesprochen, auch mit einem Positivbeispiel unterlegt. 2017, da hat es die AfD dann erstmals in den Deutschen Bundestag geschafft. Und seitdem stellt sich ja die Frage für die Journalistinnen und Journalisten, wie gehen wir damit eigentlich um? Wie nehmen Sie denn diese Diskussion wahr? Und welchen Impuls möchten Sie auch der Debatte, die jetzt gerade auch im Kontext der Sommerinterviews geführt wird, mitgeben?
Also wir kommen an der AfD nicht herum. Das muss man sagen. Wir müssen diese Sommerinterviews führen. Die Partei sitzt im Bundestag, sie sitzt in Landtagen. Ich glaube, eins muss nur klar sein, die da Kolleginnen und Kollegen, die die Interviews führen, müssen sich, glaube ich, noch besser vorbereiten. Ich glaube sogar, sie müssen Interviews, die sie mit AfD-Leuten führen, in Teilen sogar selber nochmal durchspielen. Sie müssen Möglichkeiten im Kopf haben, wie sie dann reagieren können. Es gibt ein wunderbares Beispiel. Es gab in Amerika mal ein legendäres Interview auf dem Höhepunkt aller Nixon-Skandale zwischen Richard Nixon, dem US-Präsidenten, und einem australischen und dann im amerikanischen Sender angehörenden Journalisten namens David Frost. Der hat sich praktisch eine Woche lang eingeschlossen, hatte mehrere Berater, die mit ihm die ganzen möglichen Antworten und die Entgegnung durchgegangen sind. Ich glaube, wenn man gerade bei der AfD da bestehen will, dann muss man bestens vorbereitet sein und muss die Fakten drauf haben. Aber immer nur unterbrechen, das ist dann auch schwierig, weil dann haben die Zuschauer leiden so eine Aggressivität und dann kann sich das umdrehen. Und deswegen war dieses Interview damals von Thomas Walde gut. Und ich glaube, da müssen wir alle noch ein bisschen mehr lernen.
Wenn Sie die Sommerinterviews jetzt vielleicht neu erfinden müssten, was würden Sie anders machen?
Länger. Jetzt werden sie umfallen. Nein, ich würde sie etwas länger machen. Ich würde ihn, glaube ich, schon eine halbe Stunde geben, nicht mehr nur 20 Minuten. Das wird schon dann sehr gehetzt. Und die Fragen nochmal, vielleicht auch hier und da etwas pointierter. Das sage ich selbstkritisch. Auch ich habe das nicht immer geschafft. Und dann eben bei bestimmten Parteien, eigentlich müsste es für alle gelten, eine richtig exzellente Vorbereitung. Ich warne davor, diese Sommerinterviews mit so vielen Spielchen noch zu unterbrechen. Also jetzt machen wir noch mal hier eine Grafik und wir machen hier noch was. Und wir kommen dann zu Zuschauerbefragungen. Das ist eher etwas ablenken. Es gibt, ich habe das vorgestern noch mal gesehen in einem anderen Zusammenhang, ein legendäres Vorbild. Das war eine Interviewreihe beim ZDF mit Günter Gauss, der damals beim ZDF die Möglichkeit hatte, Interviews zu führen. Fast 60 Minuten, das geht heute nicht mehr. Aber das war auch bildlich gesehen pures Bild. Keine großen Unterbrechungen. Aber es war glänzend geführt, es war spannend. Das wünsche ich mir manchmal wieder ein bisschen mehr, auch bei Sommerinterviews. Und vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Politiker etwas mehr Mut, doch in die, ich sag mal, politische Offensive zu gehen.
Sagt der ehemalige Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Ulrich Deppendorf. Haben Sie noch einen schönen Sommer und danke für das Interview.
Sie auch. Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
Das qualitative Medienmagazin.
Auch wenn wir uns jetzt mit einem quantitativen Thema beschäftigen.
Oha.
Der Leserschaft von Zeitschriften und Zeitungen. In dieser Woche, da haben wir gleich auf zwei Ebenen erfahren, wie sich die Printnutzung verändert.
Fangen wir mal mit der Auflagenprüfung an. Die kommt immer regelmäßig von der IVW. Und da haben wir in dieser Woche Zahlen für das zweite Quartal bekommen, also das Corona-Quartal. Der Blick auf die Zahlen, der ist echt ernüchternd. Die Zahlen brechen teils massiv ein. Einige Zeitungen haben Rückgänge bei der Auflage im zweistelligen Bereich. Dazu gehören zum Beispiel die FAZ, die Welt, die Bild. Die Wochenzeitung Zeit, die hat wieder Bestwerte präsentiert.
Da kann man also sagen, die Tendenz setzt sich fort. Während Corona die Trends vielleicht sogar noch verschärft hat. Aber was uns überrascht hat, es gab noch eine andere Auswertung und die hat sich nicht mit der Auflage beschäftigt, sondern mit den Kontakten, die Leserinnen und Leser mit den Printtiteln hatten. Und diese andere Auswertung, die kommt von der ACMA. Das ist die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse. Und bei dieser Print-Medienanalyse, da haben fast alle gewonnen. Viele Zeitungen und Zeitschriften sogar im zweistelligen Bereich. Wie passt das jetzt zusammen? Das ortet uns jetzt Uwe Mantel ein. Er ist Journalist und hat die Zahlen für dwdl.de analysiert. Und Daniel hat vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wer bei der ACMA-Analyse die Top-Gewinner und Verlierer waren.
Es gibt sehr viele große Gewinner. Das ist das Überraschende an den Zahlen. Wenn man sich das anschaut, dann legen über 2/3 der Printtitel an Reichweite zu. Und die größten Gewinner, ganz vorne rangiert, wenn man prozentual guckt, die Wirtschaftswoche, die angeblich laut dieser Zahlen 37% Leser hinzugewonnen hat im Vergleich zur letzten Erhebung, die ein paar Monate her ist. Und das ist dann schon sehr überraschend.
Da ist man natürlich auf der Suche nach den Ursachen. Da habe ich mal so überlegt, so, ja, was könnte in diesem Jahr gewesen sein? Naja, wir hatten die Corona-Pandemie. Ist es so, dass da die Menschen zu vielen Printlesern geworden sind?
Es gab mal eine Zwischenauswertung der ACMA, die diese Studie erstellt. Und die hat tatsächlich ergeben, dass während der Corona-Pandemie angeblich mehr gelesen wurde. Das ist in diesen Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurde, aber gar nicht enthalten. Weil man muss verstehen, dass diese Studie auf Umfragen basiert und da werden etwa 80.000 Umfragen für geführt und die müssen dann erst ausgewertet werden. Das heißt, da ist ein großer Zeitversatz drin und dementsprechend sind die neuesten Umfragen aus dem Februar, also noch vor der Corona-Pandemie. Das kann also nicht die Erklärung sein.
In deinem Text für dwdl.de sprichst du ja selbst in der Überschrift von einer irren Print-Reichweiten-Explosion. Auf der anderen Seite kennen wir ja dann noch eine andere Auswertung, wie die der IVW, wo es dann wirklich auch um die verbreitete Auflage geht, die dann gedruckt wird. Und da kennen wir das, seit Jahren geht es bei Printtiteln eher zurück. Wie passt das zusammen? Wie erklärst du dir das?
Das ist eigentlich gar nicht zu erklären, wieso diese Zahlen steigen. Es ist vielleicht nur damit zu erklären, dass es eben auf Umfragen basiert und dass solche umfragebasierte Studien, die Nutzung abfragen wollen, immer sehr fehleranfällig sind. Es gab mal ein schönes Beispiel im Jahr 2014, das berühmte Banjo-Beispiel. Das war ja ein Schokoriegel und im Jahr 2014 hat man eine Umfrage durchgeführt. Best for Planning hieß das damals und die hat ergeben, dass etwa 2,7 Millionen Deutsche regelmäßig Banjo essen. Das haben sie so angegeben. Das Lustige ist nur, 5 Jahre zuvor wurde der Riegel vom Markt genommen. Das heißt, es kann also gar nicht stimmen, dass irgendjemand diesen Riegel gegessen hat, es sei denn, der hat ihn 5 Jahre aufbewahrt. Und daran sieht man schon, dass diese Abfrage, was hat man oder was haben Sie die letzten Wochen für Zeitschriften gelesen, offensichtlich sehr fehleranfällig ist und durch die Hochrechnung dann völlig irrwitzige Reichweitenzahlen rauskommen.
Weiß man denn, ob irgendwie vielleicht auch die Methodik verändert worden ist? Also, dass man sagt so, naja, diesen einen Zeitungstitel, da guckt man dann auch nochmal, naja, wer ist da vielleicht mit dem Bus an einem Zeitungskiosk vorbeigefahren und wer konnte da eine Schlagzeile sehen? Und dann zählt man das jetzt auch noch mit rein, damit es sich besser anhört?
Die Erhebungsmethode wurde eigentlich meines Wissens nicht verändert. Das ist so, dass da jemand vorbeikommt und ein Tablet dabei hat und dann kriegt man quasi angezeigt das Logo einer Zeitschrift und soll dann draufklicken, was man in den letzten Monaten gelesen hat und was nicht. Und dann wird das immer detaillierter abgefragt. Also hat man in den letzten Wochen jede Zeitung gelesen oder jede Ausgabe gelesen? Hat man einige gelesen? Hat man nur eine gelesen? Und auf Basis dessen wird es dann hochgerechnet. Aber die Hochrechnung ist, glaube ich, immer gleich geblieben. Also die Methode der Erhebung ist immer gleich geblieben. Es lässt sich schlicht nicht erklären, wieso das so hoch geht. Es kann sich eigentlich nur um Fehler in der Messung handeln oder Fehler in der Methode, wie das erhoben wird.
Diese Zahlen sind jetzt ja erstmal, glaube ich, für mich als Leserin, für mich als Leser gar nicht so wichtig, aber trotzdem indirekt sind sie schon wichtig, denn es geht da ja um die Einnahmen für die Printtitel, sprich um die Verfügbarkeit, denn mit diesen Zahlen sollen ja Werbetreibende umworben werden. Aber die Werbungstreibenden müssen doch eigentlich auch wissen, naja, so ganz valide sind diese Zahlen nicht. Wieso funktioniert dieses System trotzdem?
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendjemand ruhigen Gewissens auf diese Zahlen einen Mediaplan aufbauen kann. Das Problem ist, es gibt halt keine anderen Zahlen. Das heißt, es gibt noch eine andere Reichweitenstudie, die Allensbacher Werbeträgeranalyse. Die hat auch tatsächlich eher sinkende Zahlen oder eher sinkende Reichweiten hervorgebracht in diesem Jahr. Aber das ist das Problem, dass man es eben nicht genau nachmessen kann, wie viele eine Zeitschrift wirklich lesen. Bei den Printtiteln weiß man, wie viele Hefte werden verkauft. Da gibt es die IVW-Zahlen, da kann man das nachgucken. Das sind feste, harte Zahlen, die kann ich also nicht fälschen und die sind auch nicht von Umfragen abhängig. Aber das ergibt halt noch nicht, wie viele eine Zeitung oder eine Zeitschrift tatsächlich gelesen haben, weil häufig in Familien werden von mehreren Leuten die Zeitschriften gelesen. Dann gibt es Lesezirkel-Exemplare. Wer schon mal beim Arzt gesessen war, hat bestimmt schon mal in irgendeine Zeitschrift reingeblättert. Und so ergeben sich eben deutlich höhere Leserzahlen, als es die Auflagenzahlen hergeben. Aber eben nicht, inzwischen hat sich das so entkoppelt, dass das eigentlich in keinem Verhältnis mehr steht. Und meiner Ansicht nach müssten tatsächlich die Mediaagenturen und die Mediaplaner und die Werbekunden jetzt mal auf den Tisch hauen und müssten sagen, also Leute, ihr könnt uns ja viel erzählen, aber nicht, dass die Sportbild im Schnitt jede Ausgabe von 30 Leuten gelesen wird. Das kommt nämlich raus, wenn man das mal hochrechnet oder umrechnet und das ins Verhältnis setzt. Und das ist völlig undenkbar.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das agile Medienmagazin.
Wie sieht die Zukunft der Medien aus? Diese Frage, die stellen wir nicht nur immer wieder hier in eurem Medienmagazin. Diese Frage, die stellen sich auch große traditionelle Medienhäuser. Oder aber auch kleine Startups, die den Medienbereich aufmischen wollen.
Damit mehr experimentiert werden kann, gibt es seit einigen Jahren in verschiedenen Bundesländern Förderprogramme für Medienstartups. Führend in diesem Bereich ist das Media Lab in Bayern.
Das feiert in diesem Jahr das 5-jährige Jubiläum und in den 5 Jahren, da sind mehr als 100 Prototypen, aber auch mehr als 200 Jobs entstanden. Aber was haben die Beteiligten über die Zukunft der Medien gelernt? Daniel hat heute Nachmittag Lina Timm getroffen. Sie ist die Chefin des Media Lab Bayern.
Hallo Lina.
Hallo Daniel und schöne Grüße an Herrn Pehler.
Ja, von ihm darf ich auch nochmal Glückwunsch zum 5-jährigen Bestehen des Media Lab Bayerns ausrichten. Auf eurer ganzen Zahlenliste stehen so einige Nummern. 2 will ich mal kurz herausheben. Ihr habt in der Zeit 44 Startups gefördert und die haben VC-Geld in Höhe von 22 Millionen Euro eingesammelt. Wie würdest du das zusammenfassen? Was habt ihr in den 5 Jahren erreicht?
Oh Gott, das ist so ein breites Feld. Wir haben irgendwie unendlich viele Projekte gemacht und sind irgendwie so cool gewachsen auch. Jetzt gerade so die letzten 2 Jahre haben wir die Startup-Zahlen sehr schnell verdoppelt. Also wir haben ein bisschen mehr Förderung bekommen, was klasse war, dass wir das noch mehr in die Medienbranche stecken konnten und in die ganzen Talente stecken konnten. Und können jetzt 2 Batches im Jahr machen mit bis zu 16 Teams. Und ich glaube, was wir vor allem erreicht haben, ist so ein bisschen, ja, vielleicht sogar mehr Leuten da draußen zu zeigen, dass man Innovation machen kann und ganz, ganz viele Leute so ein Stück weit mit an die Hand zu nehmen und denen irgendwie die Steine aus dem Weg zu räumen, die ein bisschen, einfach diesen Weg ein bisschen leichter zu machen, wirklich Innovation zu bauen.
Euer Claim ist ja Building the Future of Media. Was würdest du sagen, seid ihr dieser Future of Media ein Stückchen näher gekommen?
Das auf jeden Fall. Also was so in den 5 Jahren sich getan hat und was für coole Ideen auch da sind, würde ich sagen, ja. Ich bin ja so ein Mensch, ich finde ja immer, da geht noch mehr. Und das ist irgendwie was einen auch immer so antreibt. Und ich muss sagen, so ein bisschen radikaler noch das zu denken, das wäre schon cool. Wobei wir da halt gerade im Startup-Bereich halt immer das Problem haben, als Startup muss ich in einem halben Jahr was verkaufen können, weil sonst kann ich mir meine Spaghetti nicht mehr leisten. Und deswegen kann man eigentlich nur in so einem, also Startups sind gar nicht mal die super innovativsten da draußen. Die sind super cool, weil die ganz schnell Sachen aufbauen können, aber sie bauen das Nächste. Und das Übernächste, das ist das, was wir zum Beispiel jetzt mit dem R&D-Fellowship versuchen, also Research and Development, da mehr reinzugehen und zu sagen, hey, denk doch mal wirklich drüber nach, wenn man jetzt alle Schranken wegnimmt, was könnte man denn da bauen? Und da, glaube ich, könnten auch gerade die großen Häuser, die irgendwie da die Ressourcen noch haben, mehr machen.
So richtige Innovation, kann sie eigentlich nur außerhalb von großen Unternehmen entstehen? Oder eben nicht, weil die dann auch wenigstens Ressourcen haben, die dort unterwegs sind? Weil das ist ja auch so ein bisschen die große Frage. Auf der einen Seite, wenn man sich in einem großen Haus befindet, gibt es viele Restriktionen, es gibt Erwartungen, die man meint, die man erfüllen muss. Und so richtig frei machen kann man sich beim Thema Innovation vermutlich dann am Ende doch nicht. Auf der anderen Seite gibt es, wenn der Wille da ist, auch viele Ressourcen. Wie siehst du dieses Spannungsfeld?
Ich glaube, es geht beides und vielleicht braucht es auch manchmal beides. Also ich habe über das Lab ganz am Anfang immer gesagt, wir sind der anarchistische Außenposten. Auch wir sind ja aus der BLM rausgekommen und haben da viele Sachen sehr anders gemacht. Und das ging, glaube ich, nur, weil wir so abgekoppelt waren. Und das hat dem ganzen Projekt total gut getan und war super. Und das ist, glaube ich, mit vielen Innovationsprojekten so, dass man irgendwie mal so für sich selbst hinwursteln muss und das auch manchmal hilft, wenn man gar keine Strukturen hat, an die man sich erstmal andocken muss, weil die können auch so ein Klotz am Bein sein, der einen die ganze Zeit zurückhält. So, hast du schon mit dem Einkauf gesprochen? Und um jetzt diese URL mal zu registrieren, brauchen wir aber halt noch 8 Wochen Zeit. Und da einfach, also wirklich beide Seiten. Auf der einen Seite, ich kann ohne Strukturen total schnell sein und total frei denken. Irgendwann brauchst du halt so einen Punkt, da musst du es dann skalieren können. Und das ist ja auch, also jedes kleine Team, wenn ich Gründer bin, dann muss ich mir auch irgendwann Geld beschaffen, um das groß aufzubauen. Wenn ich als Intrapreneur in einem Unternehmen bin, brauche ich da das Buy-in. Aber der Anfang, Produktentwicklung und Innovationen aufbauen, der ist für beide Seiten total gleich. Der ist, ein paar Leute sitzen an einem Tisch und überlegen sich Dinge, verwerfen sehr viele davon und versuchen halt wirklich ein Problem von einem Nutzer zu lösen.
Du hast ja gerade gesagt, du wünschst dir, dass eigentlich dieser Prozess noch radikaler ist. Das musst du mal ein bisschen mit Leben auffüllen. Also was ist für dich überhaupt nicht radikal und wo fängt für dich Radikalität in der Innovationsentwicklung an?
Das ist eine sehr gute Frage. Also überhaupt nicht radikal ist für mich ein, wir schauen uns unsere Webseite an und machen einen Relaunch und machen jetzt statt Blogsatz Flattersatz. Das ist irgendwie, also wer braucht das? Und wer braucht die Fotos noch 3 Pixel größer? Sehr radikal fände ich wirklich, und das machen viele einfach immer noch nicht, alle Denkweisen umzudrehen hin zu, wer ist mein Nutzer? Welches Problem hat der eigentlich und wie können wir das lösen? Und wenn wir bislang da noch keine Lösung für haben oder die nicht gut genug funktioniert, wie machen wir es denn dann? Eins meiner Lieblingsthemen ist zum Beispiel das Digitale und der Wissensstand von Nutzern. Vor 13 Jahren, vor 7 Jahren in der Journalistenschule, 2013 so rum, haben wir rauf und runter diskutiert darüber, für wen schreiben wir denn? Gerade im Feuilleton ein großer Spaß. Und da habe ich mir immer schon gedacht, so irgendwie ist es so eine, warum wissen wir denn nicht mehr, wer diese Leute sind? Und im Digitalen ist es nicht mehr ein Produkt für alle. Warum können wir denn nicht im Digitalen herausfinden, gerade bei eingeloggten Usern, was hat er sich zuletzt durchgelesen, wie viel hat er gelesen, wie müssen es doch rauskriegen, wie der Wissensstand ist und da Lösungen zu machen.
Da hört man aber noch so ein bisschen raus, okay, auch so grundsätzlich, sei es in der Produktentwicklung, aber vielleicht auch in der Medienformatentwicklung, da spielen ja eigentlich Zielgruppen eine Größe, es gibt auch Personas und so und das ist auch so, je nach Medienmarke wird das schon unterschiedlich bedient, aber so gerade bei digitalen Produkten klingt das sehr nach, es wird noch sehr zu wenig aus der Nutzerperspektive gedacht.
Ja, das auf jeden Fall. Und das, wo wir jetzt seit 5 Jahren mit dem Media Lab Bayern herumlaufen und sagen, denkt an eure Nutzer. Ich weiß nicht, warum. Also ich habe die große Vermutung, dass es auch einfach sehr, sehr anstrengend ist. Also wann immer ich mir halt nochmal mich in eine andere Person reinversetzen muss, mit der sprechen muss und herausfinden muss, was ist denn jetzt wirklich ihr Problem, das wirft mich immer zurück. Und wir haben immer die schönsten Momente in den Workshops. Da gibt es das große Tal der Tränen nach so ein paar Stunden, wenn wir die Leute losgeschickt haben, mit ihren Nutzern zu sprechen. Und dann kommen die alle wieder und sagen, die brauchen ja gar nicht, was ich für eine Idee hatte. Die wollen das ja gar nicht. Also die brauchen es vor allem nicht. Und dann setzen wir uns immer hin mit denen und sagen, ja, was habt ihr denn dann rausgefunden? Was sind denn ihre Probleme? Und immer kommen wir auf ein Produkt danach, was besser ist und was dann auch wirklich gebraucht wird. Aber das ist halt anstrengend und es tut weh. Und das, da trauen sich viele nicht und wissen auch einfach sehr, sehr oft nicht, wie es geht. Also diese Methoden von moderner Produktentwicklung, die sind in dieser Branche irgendwie nicht vorhanden.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Was mit Medien?
Das Medienmagazin. Wie sieht die Zukunft der Medien aus? Das haben wir eben zum Start in unser Gespräch mit Lina Timm gefragt. Jetzt stellen wir eine andere Frage. Wie sieht die Zukunft von Was mit Medien aus? am 13. August. Da hört ihr an dieser Stelle unsere letzte Sendung bei Deutschlandfunk Nova. Unser Sender möchte Platz für neue Angebote machen. Welche das sind, das werdet ihr bald erfahren. Was wird aus unserem Medienmagazin? Das ist die Frage.
Tja, es ist ja so, Journalisten berichten selber ständig und begeistert über Veränderungen, aber trifft Veränderung sie und ihre gewohnte Arbeit selbst, dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus mit der Begeistertheit. Wir können ja aber auf der anderen Seite, da müssen wir uns jetzt mal in die eigene Nase packen, nicht ständig über Medienwandel berichten und dann schmollen, wenn es uns mal selber trifft, nicht wahr, Herr Pähler?
Genau, und deswegen machen wir das auch nicht, sondern versuchen, das als Chance zu begreifen. Machen als eigenständiger Podcast weiter. Über wasmitmedien.de könnt ihr uns weiter begleiten. Und eins ist klar, die Reise beginnt, aber das Ziel ist für uns noch nicht so ganz bestimmt. Ihr könnt uns aber auf jeden Fall auf der Reise begleiten.
Und natürlich sind wir auch traurig, aber wir sind auch sehr motiviert, uns neu zu erfinden. Und deswegen, wie eben schon angekündigt, gibt es in den letzten Ausgaben unsere Neuerfinden-Reihe.
In dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit Elina Timm vom Media Lab Bayern, da haben wir uns deswegen mit dem Gründen von Medien-Startups beschäftigt. Wie macht man das eigentlich richtig?
Wenn ich jetzt einen Printkollegen oder eine Printkollegin fragen würde, was versteht sie unter einem Medien-Startup, würde sie mir vermutlich eine andere Antwort geben, als du das jetzt vielleicht machst. Was verstehst du oder was versteht ihr unter dem Begriff Medien und wie hat sich das vielleicht auch gewandelt in den 5 Jahren?
Oh, wir hatten große, große Diskussionen mit den ganzen Grauzonen drumherum, was jetzt für uns noch Medien ist. Was sich nicht gewandelt hat über die Jahre, ist der Kern. Das ist alles, was mit Journalismus zu tun hat. So haben wir so ein bisschen gestartet und haben eigentlich gesagt, oder das war auch meine Idee damals, zu sagen, hier ist ein Ort, damit Journalisten die Zukunft machen können. Und da habe ich persönlich selber auch noch sehr in so neuen Formaten gedacht und coole interaktive Dinge auf Webseiten. Und ganz, ganz schnell ist einfach durch diese Startup-Branche noch was ganz anderes reingekommen, nämlich Tech. Und wir haben jetzt mittlerweile viele B2B-Startups, die alle im so Software-Services-Bereich unterwegs sind. Und wir haben auch B2C-Startups, die ich jetzt mehr so unter Klassisch-Medien fassen würde, die halt einfach wie ein digitales Gartenmagazin oder ein Magazin für Zukunftsoptimisten, die halt einfach Inhalte machen und das halt direkt an den Customer ausspielen. Und die B2B-Schiene, die ist aber total spannend, weil darunter fassen wir alles, was Journalismus unterstützt. Und das kann dann auch AdTech sein, das kann auch Data und Analytics sein. Halt alles, was irgendwie dabei hilft, dass Journalismus cooler, innovativer wird, besser arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, was wir auch geschafft haben, weil seit 5 Jahren ziehen wir so ein bisschen an beiden Seiten und erzählen halt den Journalisten, man kann gründen, übrigens in eurer Branche, surprise, und erzählen den Tech-Leuten, die schon wissen, dass man gründen kann, dass auch Medien eine ganz spannende Branche ist, die sehr viele Probleme hat, wo sie mal reingehen sollten und ein bisschen mehr Technologie in diese Branche bringen. Und das haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen geschafft, dass da so dieses Medienthema und Medieninnovationsthema einfach in beiden Bereichen viel stärker verankert ist.
Wenn zu dir ein neues Gründerinnen-Team ins Office kommt und die ihre Idee pitchen, kannst du schon ahnen, die werden Erfolg haben, die nicht?
Es gibt so ein paar Indikatoren, ja. Also wir schauen uns immer erstmal das Team an, wie sind die aufgestellt, haben die schon was gebaut, also gibt es schon einen Prototypen, weil ganz oft hängen Leute so in Ideen fest und da sind wir schon ein paar Mal mit auf die Nase gefallen, so diese Ideenwolken zu fördern und dann haben sie es aber nicht auf die Straße bekommen. Und der zweite Part ist dann immer, haben die verstanden, dass sie es nicht für sich bauen, sondern dass es Nutzer gibt da draußen und haben die wirklich herausgefunden, was deren Problem ist und passt die Lösung zum Problem. Das sind eigentlich jetzt schon fast 4 Schritte, aber das schauen wir uns an und wenn man da immer so einen Checkhaken hintermachen kann, dann sieht es ganz gut aus.
Wenn man jetzt so eine Idee hat und sich überlegt, naja, vielleicht mache ich daraus ein Medien-Startup. So, wie weit muss man dazu eigentlich sein, um loslegen zu können? Also braucht man schon einen fertigen Businessplan? Ist es eine nach der Idee, dass man sagt, so, hey, ich glaube, das ist ein Bedürfnis und dafür gibt es auch eine Kundschaft, auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß, wie das Produkt aussieht. Also wie fertig muss man sein? Weil es gibt ja nicht wenige, die sagen, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen, sich nicht richtig trauen, loszulegen, weil sie für sich noch nicht alle Fragen beantwortet haben. Muss man das überhaupt? Oder ist es dann doch schon hilfreich, wenn gewisse Dinge schon erledigt sind?
Um Gottes Willen, bitte keinen Businessplan. Ich weiß, alle Businessplaner werfen mich jetzt an die Wand für diese Aussage, aber ich habe wirklich noch keinen Plan von einem Startup gesehen, so einen Fünfjahresplan, der nach 5 Jahren auf den Euro genau gepasst hat. Das ist ziemlich vergebene Liebesmühe. Über das Geschäftsmodell sich früh Gedanken zu machen, ist gut, aber das muss man nicht durchplanen. Die Frage, wo man anfängt oder wann es lohnt anzufangen, immer, also zu jedem Zeitpunkt, literally. Es muss halt so ein bisschen an einem nagen, glaube ich, man muss ein Problem lösen wollen. Und wenn man selber gerne, also wenn man dieses Problem gefunden hat und wenn man es lösen möchte, dann ist man der beste Gründer.
Das Interessante ist, glaube ich, wenn man jetzt auch gründet im Vergleich zu vor 5 Jahren, als es bei euch losging, oder auch sogar vielleicht vor 10 Jahren, dass es jetzt auch viel mehr Hilfsangebote gibt, also dass man gar nicht alleingelassen wird. Ihr seid ja nicht die Einzigen in Deutschland, die auch so eine Förderung mit anbieten, aber so grundsätzlich, was gibt es denn da für Hilfen, die man sich vielleicht mal dann auch anschauen sollte, wenn man tatsächlich überlegt zu gründen?
Also es gibt ganz tolle Kollegen, zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen, die haben auch ein Journalismus-Lab aufgebaut. In Berlin gibt es das MIZ, die da viel Förderung machen, in Hamburg den Next Media Accelerator und halt in München das Media Lab Bayern. Da sind wir jetzt, glaube ich, über Deutschland ganz gut verteilt. Und ich würde immer empfehlen, ich glaube, das Schlimmste, was so Gründer machen können, ist Rat abzulehnen und sich keinen Rat zu holen. Ich habe mal ein ganz cooles Startup auf einer Bühne gesehen, kam aus einer ganz anderen Branche, aber die haben so gedacht oder auf der Bühne gesagt, ja, hätten wir damals mal auf unsere Berater gehört oder auf die Coaches gehört, die haben uns eigentlich schon vorab erzählt, dass das so nicht funktionieren wird und dann hätten wir uns mal 2 Jahre Entwicklungszeit gespart. Und das sehe ich einfach total oft, dass wenn, also gerade Gründerinnen überraschenderweise sind da viel offener für, sich auch einfach Meinungen einzusammeln. Man muss dann immer noch seinen eigenen Weg finden. Aber vorneweg schon zu sagen, so, ich mache alles alleine und das muss ich jetzt irgendwie alleine rausfinden, das kannst du schon machen, dauert dann aber 2 bis 3 Mal so lang. Und gerade so diese, sich Mentoren zu suchen, sich Coaches zu suchen oder solche Programme wie unsere Fellowships im Media Lab, die ja genau darauf ausgerichtet sind, das hilft, glaube ich, am meisten weiter.
Wir sind, Herr Pähle und ich, in einer besonderen Situation. Wir dürfen uns jetzt, ich sag's mal so, neu erfinden. Ab Mitte August geht's dann für uns auf wasmitmedien.de weiter. Was wären denn so deine Tipps? Sollten wir zum Beispiel jetzt überlegen, wir machen daraus sogar vielleicht ein Medienstartup? Das wäre ja eine Option zum Beispiel.
Ihr solltet auf jeden Fall ein Medienstartup machen.
Warum? Ihr habt
die allerbesten Voraussetzungen dafür. Euch gibt es schon super lang, ihr habt eine Nutzerbasis, das heißt, ihr habt schon den Grundstock da, ihr müsst gar nicht von null anfangen und jetzt geht es ja eigentlich nur so ein bisschen drum, noch ein cooles Geschäftsmodell dafür zu finden und dann alleine loszusegeln sozusagen. Und also ich glaube, die erste Frage ist so ein bisschen, welches Problem löst ihr denn?
Womit es eigentlich ein bisschen an die Formatentwicklung geht, ne? Also dass man sich erstmal guckt, für wen senden wir und wie ist da die Bereitschaft dann auch, das als Produkt zu nutzen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, das Ganze als Produkt zu sehen. Mhm. Das, was mit Medien ein...
Das fällt Journalisten ja erstmal schwer, ne? Dass sie, so, dass sie ihre Inhalte als Produkt wahrnehmen.
Aber es ist am Ende, es ist alles ein Produkt. Auch unser Startup-Fellowship ist ein Produkt am Ende und wir haben Kunden und Nutzer dafür und wenn wir deren Probleme nicht lösen, dann haben wir keine mehr. Und deswegen, also ich glaube, das ist, okay, fangen wir da an, das ist Schritt 1, sich wirklich vor Augen zu halten, was mit Medien ist ein Produkt und zwar ein cooles Produkt. Und jetzt ist noch die Frage, wisst ihr denn genau, wer eure Nutzer sind? Und habt ihr die vor Augen? Habt ihr, und das ist nicht so Alter und Geschlecht und sowas schon auch spannend, aber... Warum nutzen die euch? Warum hören die euch? Was möchten die, was bringt denen das? Welchen Mehrwert stiftet ihr? Und wenn ihr das herausgefunden habt, dann in genau diese, dann gibt es ein paar Sachen, das ist so ganz nett, das ist nice to have für die Leute. Aber in ein paar Sachen, und ihr habt ja schon Nutzer, da werdet ihr einfach super, super wichtig sein und die können ohne euch da nicht. Und das weiter auszubauen und da irgendwie in diese Richtung zu gehen und zu sagen, okay, wie können wir denen noch mehr Mehrwert bieten? Und wie können wir noch mehr Nutzer finden, die genau dieses Problem haben, was wir mit Medien lösen? Das ist das Medienstartup.
Okay, das ist jetzt wahnsinnig Meta. Aber wir haben fleißig mitgeschrieben und sagen dir, Lina, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Tja, Herr Päder, das war sie, unsere Ausgabe von heute. Mhm. Die nächste Ausgabe gibt es dann live im Radio, dann nächsten Donnerstag 20 Uhr und natürlich rund um die Uhr als Podcast.
So ist es.
Möchtest du noch was hinzufügen?
Für heute nicht.
Okay, dann war es das und wir freuen uns schon, wenn wir uns das nächste Mal hören. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.